Warum spielt das so eine große Rolle für den FLB, die weibliche Talentförderung?
Wir haben ja gesagt, dass das Ziel von uns ist, dass wir dafür sorgen, dass Kinder in Fußballvereinen Fußball spielen. Und dazu gehören natürlich Jungs und Mädchen.
Wenn man jetzt die Zeitspanne von 2020 bis jetzt nimmt, dass sich die Zahlen bei den Mädchen bis 16 Jahren, die Fußball spielen, fast verdoppelt hat.
Okay, also können wir in den nächsten 6 Jahren wieder von einer Verdopplung ausgehen? Und dann von 20% Nationalspielerin, oder?
Henning, ich finde es überragend, dass du hier mal gleich Maßstäbe setzt. Das Ziel werden wir natürlich 1:1 zu übernehmen.
Schon wieder so eine Frage, die mich nervt. Ja!
Ja! Ist es mal so üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen?
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.
Herzlich willkommen zum Langen Hafer Folge 3. Herrlich. An meiner Seite heute wieder Paul Küchenmeister und Lukas Walter vom FLB. Und wir haben heute ein tolles Thema. Das nennt sich nämlich weibliche Talentförderung. Bevor wir jetzt voll einsteigen in das Thema, würde mich interessieren, wann seid ihr das erste Mal mit weiblichem oder mit Damenfußball in Kontakt gekommen?
Ich weiß, wir hatten eine Spielerin in der D-Jugend, haben wir gegen Hertha BSC gespielt und die war echt top. Also sie war super und an dieses Mädchen kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also als Gegenspielerin. So,
da. Okay. Genau. Hat sie den Knoten in die Füße gespielt, oder was?
Gegen mich hat sie nicht gespielt, weil ich habe noch einen Ticken weiter hinten gespielt und sie hat so im Mittelfeld war sie unterwegs. Das war wirklich sehr beeindruckend, wie die gezockt hat.
Cool.
Ja, schon so um die Jahre 2010, 2011, da gab es ja jeweils zwei große Turniere, 2010 unter anderem U20-WM in Deutschland tatsächlich von den Frauen, mit Alexandra Popp damals, noch ganz jung unterwegs, aber schon ähnlich hoch veranlagt wie bis heute noch. Das war so der erste Kontakt, den ich da hatte.
Warst du live damals in den Stadien oder?
Ich war tatsächlich beim Eröffnungsspiel in Bochum mit dabei, ja.
Okay, ist interessant. Wie ihr mich erkennt, ich habe da immer so lustige Anekdoten aus der tiefen Vergangenheit. Bei mir war es so, dass wir wirklich tatsächlich, ich komme ja aus dem niedersächsischen Club, Teutonia Uelzen, und die hatten eine Damenmannschaft schon sehr früh in den 80ern, also ich glaube, das war relativ früh. Und wir mussten damals als C-Jugendliche öfter Trainingsspiele gegen die spielen. Und da gab es ehrlicherweise von so pubertierenden Typen wie uns auch ein bisschen Vorbehalte. Ne? Also warum müssen wir jetzt gegen die Frauen spielen? Die konnten aber echt zocken. Also es war eine Landesliga-Truppe damals. Und dann hatte ich lustigerweise auch in meinem Abi-Jahrgang die liebe Angie Brink. Also Grüße gehen an Angie raus. Und die konnte auch richtig Fußball spielen. Ich habe Fußball-Abi gemacht, ne? Sport-Abi. Das war mein erster richtiger Kontakt, wo ich so dachte, ey, die kann richtig zocken. Das macht Bock, mit der zusammen zu spielen. Und da waren dann eigentlich auch die Vorurteile hin und weg. So, das war zu dem Thema, wann wir das erste Mal in Kontakt geraten sind. Jetzt habe ich mich gefragt, habe ich eigentlich eine Lieblingsspielerin im deutschen Damenfußball? Habt ihr eine?
Aktuell nicht eine Lieblingsspielerin. Also nicht, also
ich habe mehrere Spieler. Da ist wieder die Politik.
Nee, aber es ist einfach so Antworten, wie es ist. Also jetzt nicht, wo ich sage, okay, habe ich aktuell nicht.
Also ich weiß schon, warum Paul beim Verband ist. Aber muss auch nicht sein. Lukas, komm, du hast eine, bitte.
Ja, wenn ich an den Profibereich denke, ist es schon Alex Popp, muss ich sagen. Also cool. mit dieser Wucht, mit diesem Kopfballspiel, da können sich auch einige Männer eine Scheibe von abschneiden. Wenn ich an ihre Tore gegen Frankreich denke, wie sie da vom zweiten Pfosten dann diagonal auf den ersten läuft und den einschädelt, die hat schon echt eine Qualität. Und wir haben mittlerweile echt viele tolle Kickerinnen, muss man sagen. Also wenn ich jetzt an eine Jule Brandt, eine Clara Bühl, Linda Dahlmann, also wir haben so viele gute Spielerinnen oder jetzt auch mit Ann-Kathrin Berger dann eine Top-Torhüterin. Das ist schon viele Kickerinnen und natürlich auch viele junge Spielerinnen bei uns in Brandenburg, von denen ich persönlich natürlich besonders großer Fan bin.
Cool, da kommen wir später noch drauf. Meine Lieblingsspielerin war in deiner Aufzählung dabei. Und ich finde ja auch, das ist ja ähnlich wie im Herrenfußball, es braucht ja einfach diese Go-To-Girls, sage ich mal, die einfach auch einen Fußball spielen, der spektakulär ist. Ich bin großer Fan von Clara Bühl tatsächlich. Ich finde, wenn die linke Seite da beackert, das sieht einfach super geil aus und der gucke ich gerne zu und ist eine tolle Botschafterin für die Nationalmannschaft, weil sie auch von ihrer Art her, finde ich, eine Bescheidenheit mitbringt, aber eine Professionalität und einen geilen Fußball, da bin ich großer Fan von. Okay, wir gehen zur weiblichen Talentförderung in Brandenburg. Warum, lieber Paul, du bist ja so ein Cheftyp da beim FLB, ne? Warum spielt das so eine große Rolle für den FLB, die weibliche Talentförderung?
Na, weil wir erst einmal alle Leute, alle Kinder fördern. So. Und wir haben ja gesagt, dass das Ziel von uns ist, dass wir dafür sorgen, dass Kinder in Fußballvereinen Fußball spielen. Und dazu gehören natürlich Jungs und Mädchen. Mhm. Und das werden wir noch haben als Thema, ja, dass gerade viele Mädchen noch in die Vereine dazukommen können. Ja, dass noch viele Mädchen in Schule gehen, in Fußball gehen, sich da betätigen, Fußball spielen. Und das ist das eine. Und dann ist halt so, dass wir das immer beides zusammendenken, auch inhaltlich. Also, dass wir immer sagen, es geht darum, gleichermaßen weibliche wie männliche Talentförderung zu betreiben. Mhm.
Talentförderung, Talentfördersystem. Wie kommt man denn rein in das berühmte Talentfördersystem des FLW, Lukas? Erzähl uns mehr darüber.
Ja, der Startschuss ist sicherlich immer gesichtet zu werden. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einerseits immer wieder regionale Sichtungen, die wir jährlich anbieten. Die werden auch dann jetzt bald starten. Mai bis Juli sind wir unterwegs an 4 verschiedenen Standorten, in 2 verschiedenen Altersklassen, macht also insgesamt 8 Sichtungen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich natürlich über einen DFB-Stützpunkt bei einer Sichtung anzumelden und dann quasi über den DFB-Stützpunkt zu uns dazu zu rutschen. Und der Klassiker natürlich auch Mundpropaganda, ne? Wir haben natürlich mittlerweile viele, viele Leute von uns oder auch aus den Vereinen, die im Land unterwegs sind, die glücklicherweise meine Handynummer haben und mich dann kontaktieren und sagen, hey, guck dir doch mal die Spielerin an. Das ist ein System, was mittlerweile echt toll funktioniert und was so ein bisschen die Basis dann natürlich auch für unsere Talentförderung ist.
Okay. Jetzt habe ich das im Scouting mal so mitbekommen, dass das ja schon sehr durchdigitalisiert wird, auch heutzutage, ne? Also ist das in der Talentförderung auch so, dass man viel dann auch über Werteerhebungen und so die Talente sichtet oder spielt es da noch keine Rolle in der weiblichen Talentförderung?
Also bei uns tatsächlich nicht. Man muss ja sagen, wir beginnen mit 10- und 11-jährigen Mädels, die wir sichten. Da geht es erstmal darum zu gucken, inwiefern können die kicken. Also welche Spielkompetenz bringen die mit, welche Dynamik haben die. Mhm. Das ist dann weniger was wir jetzt anhand von Zahlen messen.
Mhm. Okay. Ja, dann müssen wir noch, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mit euch, weil auch in der Vorbereitung auf die Folge hier habe ich mich irgendwann auch gefragt, was ist überhaupt ein Talent? Inwiefern spielt das eine Rolle, dass ihr darüber nachdenkt? Oder könnt ihr mir es einfach erklären als Laie? Was ist ein Talent?
Das ist eine sehr große Frage und ich muss sagen, persönlich nutze ich gern das TINT-Modell vom DFB. Das sind quasi 4 verschiedene Teilbereiche. Einen habe ich schon genannt, das Thema Dynamik ist uns sehr wichtig, das ist das D quasi am Ende. Das N steht fürs Naturell. Das heißt, wir suchen immer auch Persönlichkeiten, die sich auf dem Platz beweisen können, die sich messen wollen mit anderen, die einen Wetteifer mitbringen. Dann geht es natürlich darum, eine gewisse Spielintelligenz zu haben. Und der erste Bereich, das T, steht so für Trainingssensitivität. Klingt nach einem komischen Wort. Da geht es einfach darum, wie reagieren die Spielerinnen auf Trainingsreize. Ja, das heißt, wie nehmen sie die Spielform an, die wir spielen? Wie nehmen sie die Coaching-Hinweise auf? Und wenn ich natürlich in allen 4 Teilbereichen top bin, dann steigert das auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, auch in unserem Talentfördersystem zu landen und auch da möglichst lang drin zu bleiben.
Als Ergänzung, du könntest eine Unterscheidung machen zwischen Begabung und Talent. Mhm. Worauf möchte ich da hinaus? Dass du ja einfach gewisse motorische Fähigkeiten mitbringst, eine gewisse auch Genetik, also Konstitution. Das ist ja das, was dann auf Perspektive auch wichtig wird, gerade wenn wir an gewisse Positionen wie das Torwartspiel denken. Und da ist halt eben auch ganz wichtig, das will ich mal vorheben, dass wir einfach eine gute motorische Basis schaffen. Also deshalb auch die Aufforderung an die Trainer, auch polysportiv zu denken, ja, gerade bis zum Alter der U11 und nicht ausschließlich schon nur an Fußball zu denken, Fußball zu trainieren und dann die aktuelle Leistungsfähigkeit eines 9- oder 10-Jährigen im Fußball daran festzumachen, was hat das Kind für ein Talent auf Perspektive.
Ich wollte deswegen auch ein bisschen drauf hinaus, weil man ja früher auch oft, oder sagt man glaube ich heute auch noch so, Talent ist nicht alles. Ne? Also es ist ja schon ein begrenzender Begriff irgendwie. Und auch darüber habe ich mit meiner lieben Frau mal diskutiert, die in Schulen tätig ist. Ne? Und auch da geht es ja darum, wer ist jetzt mathematisch oder in Englisch besonders talentiert und was kann man durch Arbeit wieder wettmachen. Und deswegen ist ja dieses Talentfördersystem sozusagen auch ein bisschen vielleicht ein irreführender Begriff, ne? Weil ja auch Leute, eben Arbeiter, sich vielleicht auch nach vorne spielen können. Warum habt ihr das gewählt, diesen Begriff Talentfördersystem?
Das ist eine spannende Frage, die ich mir selbst noch nie gestellt habe. Können wir vielleicht mal mit aufnehmen, darüber nachzudenken. Und ich würde vielleicht zu dem, was du gesagt hast, noch ergänzen, Talent bringt dich zu uns. Mhm. Und harte Arbeit, Fleiß und auch die Bereitschaft, Widerstände zu überwinden, ist das, was dich bei uns hält und was dich auf lange Sicht auch verbessern wird.
Mhm. Ja, gute Frage. Und die Antwort von meiner Seite ist die, du kannst ja in unterschiedlichen Bereichen später spielen. Und das Ziel ist für uns, dass wir natürlich im besten Falle schaffen, dass Mädchen, Spielerinnen es schaffen zur A-Nationalmannschaft. dass es Jungs schaffen, die A-Nationalmannschaft. Aber genauso ist es halt, dass dann ein Spieler schafft, eine Spielerin schafft, in den professionellen Bereich zu kommen. Oder wir sehen genauso natürlich auch unsere regionalen Vereine. Also das ist ja genau diese Klammer zwischen einerseits viele Kinder in Bewegung bringen, dafür zu sorgen, dass sie lange beim Fußball dabei bleiben und gleichzeitig der absoluten Spitze im Profibereich.
Trotzdem würde mich nochmal interessieren, wenn ihr jetzt so eure Kader anschaut, ne, mit denen ihr so arbeitet. Also wie viele, kann man das prozentual sagen, sind da wirklich so Top-Talente und wie viele haben sich einfach durch Ehrgeiz, Arbeit, Wille, vielleicht auch Spaß und Lockerheit in den Vordergrund gespielt? Kann man das irgendwie sagen?
Ist, glaube ich, schwer messbar. Und da kommen wir auch schon so ein Stück weit zu einer Besonderheit im weiblichen Bereich, dass viele Mädchen, zumindest jetzt die letzten 10 Jahre, deutlich später anfangen mit Fußball als Jungs. Mhm. Und von daher wir zu so einem frühen Zeitpunkt, also bei einer 10- und 11-Jährigen noch gar nicht sagen können, ob das ein Top-Talent ist, sondern ganz viel auch eine Vision brauchen, welches Potenzial bringt sie mit. Mhm. Glücklicherweise haben wir aber die Entwicklung, dass Mädchen auch aus sozialen Gründen immer früher mit Fußball anfangen. Also es ist in der breiten Gesellschaft angekommen, dass jeder und jede die Sportart treiben kann, die sie oder er möchte. Mhm. Und das wird auf lange Perspektive auch dazu führen, dass solche Fragen noch viel konkreter auch in unserem Arbeitsalltag eine Rolle spielen werden.
Cool, okay. Welche Angebote unterbreitet der FLB denn in der weiblichen Talentförderung?
Genau, unser Flaggschiff ist natürlich immer die Landesauswahl. Das mhm. heißt, die besten Spielerinnen aus Brandenburg spielen gemeinsam in einem Team. Mhm. Ja, das ist so, dass wir eine U12, eine U14 und eine U16 haben. Mit der Besonderheit im weiblichen Bereich, dass bei uns immer 2 Jahrgänge zusammenspielen. Mhm. Also mal als Beispiel, die aktuelle U12 besteht aus Spielerinnen der Jahrgänge 2014 und 2015. Mhm. Dann darüber hinaus haben wir gesagt, früher war es so eine Talentförderpyramide, kann man sagen. Das heißt, unten standen die Vereine, dann aus den Vereinen wurden Spielerinnen für die Landesauswahl rekrutiert und ganz oben die Sportschule. Und wir haben uns, das betrifft jetzt sowohl die weibliche als auch männliche Talentförderung, gesagt, wir wollen aus dieser Pyramide einen Tannenbaum machen. Mhm. Das heißt, wir wollen sozusagen die Ecken noch erweitern und wollen mehr Angebote unterbreiten. Deswegen nicht nur klassische Landesauswahl, sondern darüber hinaus im weiblichen Bereich zum Beispiel auch wöchentliche Trainingseinheiten. Mhm. Das heißt, wir haben montags immer mit der U12 ein Stützpunkttraining in Potsdam, dienstags mit der U14 ein Stützpunkttraining in Potsdam am Luftschiffhafen mit den Landesauswahlspielerinnen und den Sportschülerinnen. Mhm. Und als weiteres Angebot auch ein sogenanntes regionales Training, wo wir quasi immer mittwochs an 3 verschiedenen Standorten unterwegs sind. Also in Neuruppin im Norden, in Bruchmühle im Osten und in Lübbenau im Süden.
Also ihr versucht, das Flächenland zu erfassen,
sozusagen. Genau, und auch unser Trainerbild, Trainerinbild so ein bisschen zu verändern. Ich bin nicht der Verbandstrainer, der in Potsdam im Büro sitzt und die Arme verschränkt, sondern habe schon auch den Anspruch, dass wir selbst auch aktiv draußen unterwegs sind. Mhm. Und mit diesen Maßnahmen schaffen wir es natürlich auch über die Landesauswahl hinaus, einfach mehr Spielerinnen zu fördern. Weil mhm. wir eben nicht genau wissen, wer ist vielleicht in 5 Jahren die Beste.
Wie lange macht ihr das schon mit dem Tannenbaum?
Na, das regionale Training, da sind wir jetzt in der 3. Saison, wo man sagen muss, natürlich das erste Jahr war schon so eine Testphase und jetzt haben wir uns gut eingegroovt, haben da auch ein TrainerInnen-Team beisammen und Ziel ist natürlich, das auch auf Perspektive noch weiter auszubauen.
Und wie, also wird's gut angenommen? Hat's die Wirkung, die ihr euch versprochen habt?
Genau, also ein ganz aktuelles Beispiel, es macht uns natürlich dann immer besonders stolz, wenn wir dann eine Spielerin haben, die über das regionale Training in die Landesauswahl es reinschafft und dann sogar den Wechsel auf die Sportschule schafft. Das sind schon die Beispiele, die uns natürlich besonders, besonders stolz machen und uns auch ein Stück weit Bestätigung für diesen Weg geben.
Okay, weil der scheint relativ aufwendig zu sein, ne? Also es kann man nicht mal eben so nebenbei machen, weil man muss ja viel fahren, viel vor Ort sein und so, aber hat sich ausgezahlt, diesen Weg zu gehen.
Wir sammeln auf jeden Fall Kilometer. Das ist in Brandenburg, glaube ich, immer der Fall. Und es lohnt sich total. Und wie gesagt, es ist auch unser persönlicher Anspruch, dass wir als VerbandstrainerInnen die Spielerinnen auch selbst trainieren und da in Verbindung mit ihnen stehen. Weil wenn wir vorhin über das Talentkriterium Trainingssensitivität gesprochen haben, da muss ich halt auch mal als Trainer in meinem Fall das Gespür haben, mit dieser Spielerin zusammen zu trainieren. Und das kann ich natürlich bei so einem regionalen Training dann entsprechend gewährleisten.
Cool, okay. Gibt es Besonderheiten bei der weiblichen Talentförderung? Also wir machen es ja immer noch und wir machen das ja auch heute. Wir trennen das von der jungen Talentförderung und weibliche Talentförderung. Was würdest du sagen? Was sind die Besonderheiten bei der weiblichen Talentförderung?
Genau, vielleicht erstmal zu diesem Thema Trennung. Also unser Ideal ist es immer, wir denken die Dinge zusammen, ohne die Besonderheiten des Einzelnen zu vergessen. Und das ist das, was wir auch heute betreiben. Deswegen sprechen wir über die Besonderheiten auch in der weiblichen Talentförderung. Eine habe ich schon genannt, dass wir in die Landesauswahl immer zwei Jahrgänge zusammen haben. Das ist einfach historisch gewachsen, weil es damals eben noch nicht so viele Spielerinnen gab. Mal gucken, wie es sich in den nächsten 10 Jahren vielleicht entwickelt. Vielleicht kommen wir dann auch irgendwann dazu, dass wir jahrgangsreihen trainieren. Und natürlich ein wesentlicher Aspekt, den man sehen muss, ist die Entwicklung von Spielerinnen, also von Mädchen und jungen Frauen, ist einfach anders als von Jungs. Mal vielleicht zwei konkrete Beispiele. Frauen haben nun mal einen Zyklus. Das heißt, wir haben ein Durchschnittsalter von 12,8 Jahren haben Mädchen ihre Menarche, also ihre erste Regelblutung. Und das macht natürlich was mit der Entwicklung auch von Spielerinnen, ja. Und mit unserer Arbeit auch. Und der zweite Punkt, den ich immer gerne nenne, ist so dieses Thema auch Kreuzbandverletzungen, was ja auch in aller Munde ist, dass eben Frauen, es gibt unterschiedliche Studien und man sagt so ein 4- bis 6-fach erhöhtes Risiko für Frakturen des oder Rupturen des vorderen Kreuzbandes haben. Und das sind einfach so Besonderheiten, die wir natürlich in unserer Tätigkeit entsprechend mitbedenken müssen.
Wie macht ihr das? Also macht ihr ein spezielles Krafttraining dann für Oberschenkelmuskulatur oder wie stelle ich mir das vor? Wie kann man darauf eingehen?
Genau, wir haben jetzt sehr aktiv dann auch durch den DFB initiiert, der zeitnah ein sogenanntes Knie-ABC veröffentlichen wird. Also ja, verschiedene Übungen aus Teilbereichen mit entsprechenden Videos unterlegt. Und das werden wir, sobald das da ist, dann auch bei uns integrieren. Ansonsten geht es natürlich ganz viel auch um Stabilisationsübungen, um Landetechniken. Ja, weil Frauen und junge Mädchen eben dazu neigen, beim Landen eher nach innen zu landen mit dem Knie. Und das begünstigt natürlich solche entsprechenden Verletzungen. Und wir tun natürlich unser Bestmögliches dazu, dann auch Prävention zu betreiben.
Ey, man muss schon sagen, ne, deswegen ist es allein schon wichtig, dass wir das hier machen. Ihr habt ja auf fast alles auch eine Antwort, ne? Also ein Knie-ABC, wie geil ist das denn? Also, ne, das ist ja, also da macht man sich ja so als Otto-Normal-Fußball-Beobachter gar keinen Kopf, was ihr da im Hintergrund alles so am Austüfteln seid. Finde ich toll. Super. Ich will kurz mal auf die Akzeptanzentwicklung von Mädchenfußball einen kurzen Ausflug machen. Wie empfindest du das auf vor allen Dingen auf Brandenburger Fußballplätzen? Aber du bist ja auch bundesweit unterwegs mit der Auswahl, ne? Und es gibt Auswahltreffen und so. Wie empfindest du das?
Es gibt natürlich immer eine leicht geschönte Antwort und das ist, dass weibliche Spielerinnen im Mainstream angekommen sind. Das ist auf jeden Fall so. Und trotzdem gibt es immer noch eine Kehrseite und die möchte ich auch hier ganz klar ansprechen, dass Sexismus und Misogynie in unserer Gesellschaft, aber auch speziell im Fußball immer noch vorhanden sind, immer noch vorkommen. Und wir natürlich im Brandenburger Fußball unser Bestmögliches dazu beitragen wollen, dass wir genau solche Dinge eben abbauen, dass die nicht mehr vorkommen und dass Spielerinnen einfach die Möglichkeit haben, sich bestmöglich zu entwickeln, ohne sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Wie macht ihr das?
Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Wir kommen da, denke ich, so ein bisschen zu diesem Thema, dass wir das allgemeine Ziel haben, eine weibliche Kultur auch im Verband zu entwickeln, die natürlich ganz viel mit Akzeptanz zu tun hat, die natürlich bei Struktur anfängt, dass wir die Dinge zusammendenken, dass wir Mädchen und Frauen die gleichen Chancen im Fußball geben, wie auch unseren männlichen Talenten. Und die fängt aber auch bei uns selbst an. Ich sage immer ganz gerne, Sprache formt Wirklichkeit. Und da geht's natürlich los, dass man entsprechend alle anspricht, alle mitbedenkt. Und da haben wir aber noch einige Schritte vor uns, darf man, glaube ich, so offen sagen.
Aber wie stelle ich mir das im Alltag vor so? Also du bist jetzt am Wochenende auf dem Platz. Was hast du da mal ein, zwei Anekdoten auf Lager? Was passiert da genau?
Ich meine, letztendlich ist ja schon der erste Punkt, dass ich jetzt als Mann darüber spreche, ne? Also vielleicht auch unser Ziel dann für den Podcast, dass wir dann mal eine Frau über solche Erfahrungen sprechen lassen. Ich krieg's
ja, wollte ich jetzt nicht so reinpieksen in die Wunde, aber ja, habt ihr recht.
Das darf man, denke ich, auch so selbstkritisch sagen. Also ich nehme es immer wieder wahr, wenn ich mir Spiele angucke, dass Frauen im Fußball erheblich auf Äußerliches reduziert werden, dass da abfällige Kommentare kommen, die ich jetzt bewusst nicht reproduzieren möchte. Und ich denke, sowas allein für sich zu reflektieren und zu sagen, dass das da ist und dass uns das beschäftigen sollte, das ist der erste wichtige Punkt.
Und da würde ich gerne eingrätschen, auch genauso andersrum, wie es selber ist bei Diskriminierung und Rassismus und so weiter, dass dann so ungefähr heißt, naja, für Mädchen spielt die gar nicht so schlecht. Ja, also das ist ja genau das Gleiche, dass man auch dann einem Mädchen natürlich genauso Leistung zumutet. Das ist da das, was ich ja vorhin meinte, mit, dass wir das immer zusammendenken und gleichermaßen. So, ja, wir haben in der letzten Folge über Trainingsqualität gesprochen. Da geht es natürlich für alle, dass man schaut, dass die leistungsdifferenziert gefördert werden. So, sowohl in der Spitze nach oben hin, als auch, wenn ich noch nicht so weit bin.
Ja, ich muss mich da ein bisschen outen. auch ich war lange Zeit nicht der größte Fan von Mädchen- und Frauenfußball. Und zwar hat mir dann wirklich ein Gespräch von Paul und mir sehr geholfen, der irgendwann mal gesagt hat, es ist ein anderer Sport, in Anführungsstrichen. Einfach was Passlängen, Passschärfen, Bewegungsabläufe und so weiter angeht. Das hat mir echt geholfen, einen anderen Blick auf diesen auf Frauenfußball zu werfen. Ne? Also vielleicht ist das ja auch ein Appell an euch, dass man da, also jetzt mal abgesehen von Sexismus und so, darüber brauchen wir nicht reden auf Plätzen, aber den Sport selber noch klarer zu erklären, also ich bin, mein zweiter Lieblingssport im Fernsehen ist Tennis und Frauentennis und Männertennis sind auch zwei unterschiedliche Sportarten. Man lässt sich auf was anderes ein, wenn ich ein Frauentennisspiel anschaue, als wenn ich Männer, ne? Das ist ja aufschlagfixiert, Männertennis, und Frauen haben eben viel längere Ballwechsel und so, trotzdem gucke ich beides mit großem Vergnügen, weil ich es irgendwann verstanden habe und so. Ne? Vielleicht ist da ja von eurer Seite auch noch ein bisschen was zu tun.
Ich glaube, man muss erstmal an diesen Punkt kommen, dass wir das nicht permanent miteinander vergleichen. Mhm. Ne? Frauenfußball, oder ich sag jetzt mal nicht Frauenfußball, sondern Frauen im Fußball haben ihre Berechtigung für sich. Mhm. Und es geht darum, wie sie sich entwickeln. Ich mache mal einen konkreten Vergleich. WM 2011 von der Qualität versus jetzt eine EM 2022. Das sind Welten von der fußballerischen Qualität. Und ich möchte bitte, dass wir da hinkommen, dass wir das beides miteinander vergleichen und nicht die WM 2006 bei den Männern mit der Frauen-EM jetzt. So. Mhm. Das, warum machen wir das? Das sind ja so diese Mechanismen, die wir haben, dass wir permanent in diesen Vergleich geraten wollen. Aber der hinkt ja allein schon aufgrund der körperlichen Unterschiede. Mhm. Und ich glaube, das haben auch die Mädchen und Frauen verdient, dass wir sie mit sich selbst vergleichen und nicht permanent irgendwo einen anderen Vergleich anstreben.
Und das war genau die Absicht dahinter, mit der anderen Sportart wegzukommen vom Vergleich. Für mich hat das mal eine weibliche Auswahltrainerin sehr gut beschrieben. Wieder konkret auf dem Trainingsplatz. Sie meint halt eben bei ihrer U14-Landesauswahl, wenn sie das Abwehrverhalten der Viererkette trainiert, dann ist es so, dass die Mädels gar nicht so weit einrücken müssen. Sie können weiter einrücken, andersrum, sie können weiter einrücken, weil sie diesen Flugball gar nicht so weit verteidigen müssen. Jungs können einfach den Flugball weiterspielen. Ja, insofern sind die Abstände in der Viererkette dort eine ganz andere. Das sind aber Details, die ich dann auf dem Trainingsplatz zeige. So. Und das sollte man einfach dann auch berücksichtigen.
Aber das war genau das Beispiel, was du mir damals auch erzählt hast. Und das hat mir total geholfen. Und da, der Vergleich ist ja menschlich. Weißt du, also umgekehrt kommt das ja auch aus der weiblichen Fußballkultur heraus, wenn es um Gelder geht, wenn es um Stadien geht, wenn es um Zuschauerakzeptanz geht und so, vergleichen ja auch Leute, also Frauen aus dem Frauenfußball mit dem Männerfußball, also in die andere Richtung, weißt du? Ich glaube, das ist, also natürlich ist das ein Fernziel, dass man nicht mehr vergleicht, aber ich glaube, da sind wir einfach noch nicht und ich glaube, das darf man dann auch gar nicht scheuen und ich finde, du bist ja ein fantastischer Botschafter von Mädchen- und Frauenfußball und da müssen wir, glaube ich, einfach weitermachen, dass das auch akzeptiert wird, dass man Zweifel, Fragen hat, die dann aber eben beantwortet werden. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste, was ihr gesagt habt, alle haben das gleiche Recht auf Sport treiben und auf Fußball spielen. Das ist, glaube ich, erstmal das, was über allem steht und man immer wieder klar machen muss. Die Frage zielte darauf hin ab, wie oft du auch am Platz sozusagen als politischer Botschafter tätig werden musst, indem du dich auch mal dann ja stark machst oder mit Zuschauern redest oder so. Kommt sowas vor oder hält man sich da eher zurück?
Ich finde Positionierung im Leben und auch im Fußball sehr wichtig. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich war letztes Jahr mit der U12-Landesauswahl in Leipzig beim Vergleich und hatte zwei Co-Trainerinnen dabei, also eine Co-Trainerin, eine Torwarttrainerin, die dann im Hotel fälschlicherweise von älteren Männern, die auch im Fußball tätig sind, ja für Physiotherapeutinnen und ähnliches oder Schiedsrichterinnen gehalten wurden. Und das ist für mich wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass wir bitte dahin kommen, dass es auch Co-Trainerinnen gibt, dass es Torwarttrainerinnen gibt und dass es auch Spielerinnen gibt. Und da stehe ich dann natürlich auch ganz klar für mein Funktionsteam und auch für die Spielerinnen ein.
Mhm. Cool. Ja, ich meine, also ich kenne das noch von meinen Kindern aus Kindergärten und Kinderläden, wenn dann da männliche Erzieher waren, dann wurden sie auch mal fälschlicherweise für den Chef gehalten. Gab es auch oft genug, ach, Sie sind hier der Chef oder was? Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind Erzieher. Also wir haben es ja auch auf vielen anderen Feldern geschafft, glaube ich. Ich glaube, heute ist das kein großes Thema mehr, das zu wandeln in den Köpfen. Und ich glaube, da sind wir auch im Mädchen- und Frauenfußball doch auf einem guten Weg, oder?
Definitiv. Was natürlich ganz viel mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun hat. Und da haben wir alle unseren Anteil daran, dass dann auch die nächsten Jahre weiter voranzutreiben. Weil, wie gesagt, wir sind schon weit gekommen, würde ich behaupten, aber haben auch noch ein paar Schritte vor uns.
Mhm. Jetzt seid ihr ja vom Verband immer so die Formatmaster. Ihr habt immer so Formate. Habt ihr für diese Entwicklung auch ein Format?
Na, letztendlich geht es ja darum, konkrete Angebote eben auch für Frauen und Mädchen zu machen, was wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Talentförderung dann entsprechend mit weiblichen Landesauswahlen haben, was wir aber auch im Trainerinnenbereich haben, also Kurse Women Only, wo nur Frauen teilnehmen. und natürlich darüber hinaus auch Pläne, dann eventuell mal auf Perspektive ein Leadership-Programm für Frauen anzubieten, wo es natürlich darum geht, auch wieder mehr Botschafterinnen in unser System zu kommen, also auch unseren Frauenanteil im Verband zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel auf unserem Weg.
Lukas hat von Struktur gesprochen. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Bereich Trainerinnenentwicklung. Es ist so, dass vorgesehen ist, dass 10% der C- und B-Lizenz für Frauen freigehalten werden. Was aber nicht heißt, dass es dort eine Quote gibt. Aber erst einmal diesen Gedanken mitzunehmen, okay, wie viele Frauen sind denn in unseren Trainerkursen? Ja, und welche besonderen Angebote braucht es nochmal? Und das ist ganz wichtig, da eben auch Dinge strukturell zu verankern.
Wie sieht ein Leadership-Programm beim FLB aus?
Das hatten wir schon mal, ich glaube im Jahr 2022, wo einfach Frauen aus verschiedenen Positionen und Funktionen in ihrem Verein, aus ihrem Verein zusammenkommen und dann ja sich in verschiedenen Bereichen zusammen fortbilden. Das kann natürlich, können Bereiche aus dem Trainerinnenwesen sein, das können aber auch Bereiche im Sozialen sein. Also da sind wir recht offen, was dann die Themengestaltung angeht. Das im Detail würde jetzt tatsächlich hier die Folge sprengen, weil das ja so ein bisschen fernab von der weiblichen Talentförderung ist. Aber auch da geht es natürlich darum, auch auf Funktionärsebene Frauen weiterhin zu fördern.
Okay. Und habt ihr das Gefühl, damit so offene Türen einzurennen? Also gibt's einfach einen großen Bedarf daran? Wie ist da so dein Eindruck?
Es gibt auf jeden Fall Frauen, die daran Interesse haben. Ich nutze immer so ein bisschen den Begriff darum, bei Frauen geht es noch ein bisschen mehr darum, sie zu aktivieren. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie eben auch ganz viel Care-Arbeit zu Hause leisten, weil viele Frauen Kinder haben und sich deswegen 2 bis 3 Mal überlegen, welche Aktivität sie in ihrer Freizeit treiben. Von daher natürlich auch unsere Aufgabe, solche Themen mitzubedenken und die Angebote attraktiv zu gestalten.
Ja, gibt's da nochmal, würde mich auch nochmal interessieren, wir hatten bei der Trainerfolge ja auch dieses Thema Zeit, ne? Also gibt's da aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen weiblicher Kultur, männlicher Kultur, was diesen Zeitfaktor angeht, um noch mehr Frauen in den Fußball zu holen?
Es ist schon so, dass uns viele Frauen natürlich spiegeln, dass sie dankbar für flexible Angebote sind, weil sie die einfach besser mit zum Beispiel der Versorgung von Kindern zu Hause vereinbaren können. Wo wir schon auch das Ziel haben, das natürlich bestmöglich im Rahmen der Vorgaben, die wir auch haben, umzusetzen, um eben den Frauen auch diese Freiheiten zu geben.
Gucken wir ein bisschen in die Zukunft. Weibliche Talentförderung in Brandenburg. Wo geht der Zug hin? Wie sehen die nächsten Jahre so aus?
Na, erstmal sind wir sehr stolz über den Status quo. Wenn man sich die Entwicklung von aktiven Spielerinnen anguckt, das ist immer so der Slogan bei uns, ist das überragend. Also wir haben jetzt über 4000 aktive Spielerinnen in Brandenburg. Dann zählen sowohl die Frauen mit dazu, als auch dann, ja, es wird Mädchen bis 16 Jahre beim DFB genannt in der Statistik. Und vor allem spannend für uns, dass, wenn man jetzt die Zeitspanne von 2020 bis jetzt nimmt, dass sich die Zahlen bei den Mädchen bis 16 Jahren, die Fußball spielen, fast verdoppelt hat, was natürlich gigantisch ist für uns. Und das ist dann auch schon das erste Ziel, dass wir natürlich diesen Weg weitergehen wollen, die Zahlen da weiter hochtreiben wollen, unter anderem, Paul hat schon angesprochen, mit Schul-AGs, mit Angeboten für Mädchen, dass die einfach früher zum Fußball kommen, weil das hat natürlich dann auch eine Wechselwirkung mit uns in der Talentförderung. Wenn die schon länger am Fußball sind, haben sie ein höheres Lernalter, werden also wahrscheinlich auch...
Sag mal ganz kurz, also was heißt früh, wann kommen Jungs zum Fußball, wann kommen Mädchen zum Fußball? Sag mal kurz so Alter.
Na, das ist, also es gibt keine konkrete Statistik dafür, muss man sagen. Ne? Ich mache das halt ganz gerne, dass ich mir anschaue, wann so die Zahlen bei den Mädchen hochgehen und dann ist die Beobachtung schon, dass sich das jetzt ein bisschen vorverschoben hat. Sonst haben die so mit 10 bis 11 Jahren bei uns angefangen. Und wenn ich mir jetzt angucke, jetzt haben wir schon viele 7-, 8-, 9-jährige Mädels, die im Verein sind.
Schon erheblich.
Das werte ich, das ist jetzt so ein bisschen Erfahrungsempirie, muss man dazu sagen. Das werte ich natürlich als gutes Zeichen dafür, dass wir die Zahl steigern. Also das ist der eine Punkt, mehr Mädchen zum Fußball bringen. Dann natürlich auch mehr Mädchen zu fördern. Da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, dass wir dann auch an unsere Grenzen stoßen werden irgendwann. Dass wir natürlich viele Spielerinnen haben, die wir auch weiter begleiten wollen. Und natürlich gucken wir mal in Richtung Spitze. Unser Ziel ist es schon, möglichst viele U-Nationalspielerinnen zu entwickeln, die dann beim DFB unterwegs sind. Ab der U15 gibt es im weiblichen Bereich eine Nationalmannschaft. Und da sind wir natürlich besonders stolz, wenn da Mädels von uns unterwegs sind.
Da seid ihr relativ erfolgreich, habe ich gehört, oder?
Da sind wir relativ erfolgreich. Im Jahr 2025 12 DFB-Nominierungen, was Tolles.
Wow.
Und jetzt kürzlich habe ich per Mail die Einladung für die U15-Nationalmannschaft bekommen. Von 20 Feldspielerinnen sind 2 aus Brandenburg. Die darf man, denke ich, auch namentlich nennen, mit Emma Schade und Romy Zoschke. Das ist schon eine tolle Zahl, 10%. Gerade wenn man sieht im Vergleich, wo wir eigentlich mitgliedertechnisch so dastehen, da sind wir auf Platz 17 von den 21 Landesverbänden.
Okay.
Und dann kommen 10% aus Brandenburg, das ist schon echt toll.
Ja, Wahnsinn. Also das klingt richtig gut. In 6 Jahren verdoppelt und dann mit den Erfolgen auch in der Spitze. Woran lag das jetzt genau? Also lag es allgemein an der Popularitätssteigerung von Mädchen- und Frauenfußball oder hat Brandenburg speziell noch Gas gegeben?
Also der größte Faktor, wenn man sich anschaut, wann die Spielerinnen zukamen, sind schon immer große Turniere. Mhm. Das heißt, Sichtbarkeit spielt aus meiner Sicht eine immense Rolle. Mhm. Und natürlich dann auch der Punkt, das eine ist, dass ich dann vielleicht nach so einem Turnier die Idee habe, zum Fußball zu kommen. Und dann muss es natürlich auch gute Angebote geben, eine gute Sichtbarkeit auch innerhalb des Verbandes. Und da würde ich sagen, haben wir uns die letzten Jahre auf jeden Fall verbessert und wollen das natürlich auch weiter vorantreiben.
Okay, und nächstes Jahr, glaube ich, ist Brasilien, ne? WM. Also da gibt's wieder einen Schub bei euch.
Und 29 die Europameisterschaft.
Zu Hause?
Ja, bei uns.
Genau, okay.
In Deutschland.
Okay, also können wir in den nächsten 6 Jahren wieder von einer Verdopplung ausgehen und dann von 20% Nationalspielerin, oder?
Henning, ich find's überragend, dass du hier mal gleich Maßstäbe setzt. Das Ziel werden wir natürlich 1:1 zu übernehmen.
Sehr gut. Aber insgesamt höre ich einfach raus, ist eine gewisse Zufriedenheit da mit den Entwicklungen.
Zufriedenheit ja, und trotzdem haben wir natürlich immer so diese kontinuierliche Verbesserung, die bei uns im Kopf rumschwirrt, dass wir immer wieder weiterdenken, wie können wir den nächsten Schritt auch gehen. Deswegen jetzt eigentlich auch dieser Bereich Trainerinnenentwicklung, weil wir da einen ganz engen Zusammenhang sehen. Und ja, da sind wir gespannt, was auch die nächsten Jahre auf uns so zukommt.
Okay, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wo kann man Spiele von der Landesauswahl sehen? Wo komme ich da an Termine, um mir gegebenenfalls auch mal ein Auswahlspiel von euch anzuschauen?
Genau, gerne Hinweis allgemein auf unsere Homepage, um sich dann vielleicht auch für eine mögliche Sichtung anzumelden. Wir haben permanent das ganze Jahr über einen Link freigeschaltet und sobald die aktuellen Sichtungstermine drin sind, werden die auch veröffentlicht. Auf der Homepage Reiter Talentförderung weiblich, da sind alle Landesauswahlen hinterlegt mit allen Terminen und auch da wieder ähnlich wie schon angesprochen beim Thema Trainingsqualität, Prinzip der offenen Tür. Alle sind immer gerne willkommen, sich da Spiele, Vergleiche, Trainingsmaßnahmen auch anzuschauen bei uns.
Und nochmal zum Verständnis, also wenn jemand das Gefühl hat, er ist ein außergewöhnliches Talent, kann er sich einfach zu so einer Veranstaltung anmelden und dann wird er da auch angeschaut.
Genau, also unsere Sichtungen sind grundsätzlich offen und wir laden gerne alle Spielerinnen ein oder alle Spielerinnen sind willkommen. Natürlich mit der Bitte, so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, dass man schon ein bisschen was am Ball auch können sollte, dass wir dann nicht 1000 Anmeldungen haben. Aber in den letzten Jahren hat das eigentlich ganz gut geklappt, dass auch die Vereine und die Trainer und Trainerinnen da so einen guten Blick drauf haben und gesagt haben, hey, du hast Talent, melde dich mal an da. Das hat ganz gut funktioniert.
Und da fällt mir noch eine letzte Folgefrage ein. Ja, Paul, noch dazu?
Und das ist ja ein super Beispiel dafür, weshalb regionales Training, dezentrales Training so wichtig ist. So, weil dann wieder in den Austausch kommst, auch mit den Vereinstrainern, dann wieder über das Thema Talent auch redest und dann halt ein Verständnis dafür zu entwickeln, wann lohnt es sich denn, dass Mädchen dort zu so einer Sichtungsmaßnahme auch gehen.
Okay. Die Eltern in der weiblichen Talentförderung, gibt es da einen Unterschied zu den Eltern von Jungs? Wie würdest du das beschreiben? Welche Rolle spielen die Eltern?
Genau, ich würde den Vergleich mal hinten anstellen und ein großes Lob an alle Brandenburger Fans der weiblichen Talentförderung aussprechen. Wir sind immer die lautesten, wir sind immer die aktivsten. Und man muss auch wirklich sagen, der Austausch ist sehr gut und auch, würde ich sagen, bei uns besonders wichtig, weil wir einfach viele Spielerinnen haben, die haben ein Hauptspielrecht im Heimatverein, die haben dann teilweise noch ein Zweitspielrecht, die sind im DFB-Stützpunkt und die sind bei uns. Das heißt, sie sind bei 4 verschiedenen Instanzen unterwegs. Und letztendlich sind es die Eltern, die sie fahren und natürlich auch die Eltern, die den besten Einblick haben. Und von daher sind die Eltern bei uns schon auch der erste Ansprechpartner, was die Belange persönlich angeht, ja, wie Spielerinnen sich persönlich entwickeln können, aber natürlich auch fußballerisch. Und da sind wir extrem dankbar, dass die Bindung da auch so eng ist zu den Eltern.
Cool. Du merkst, ich kriege den Vergleich noch nicht ganz aus der Birne, aber ich habe viel gelernt in der halben Stunde. Ich danke euch zweien, wünsche viel Erfolg für die nahe und ferne Zukunft, aber ich bin da sehr optimistisch. Bis bald. Ciao.
Das ist ja schon wieder so eine Frage, die mich nervt. Es war also üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.